Habt ihr schon mal den Ausdruck, die Quadratur des Kreises gehört? Manchmal wird der ja benutzt. Wenn eine Sache unheimlich schwierig und komplex ist und man nicht weiß, wie man sie lösen soll, dann sagt man, die Quadratur des Kreises, dass wir die Quadratur des Kreises rausfinden. Für mich hat das ganz viel mit meinem Geometrieunterricht zu tun. Ich fand Geometrie als Mathe immer besonders gut, weil selbst wenn du nicht ganz genau mehr wusstest, wie du es rechnen solltest, konntest du, wenn du möglichst genau gezeichnet hast, es einfach nachmessen. Das Problem ist, beim Kreis funktioniert das nicht. Du kannst dein Geodreieck nehmen oder deinen Zollstock, und dann hast du den Kreis und dann versuchst du so nachzumessen, aber dann musst du ja immer so um die Kurve rum und das funktioniert so schlecht. Und dann haben sich kluge Leute lange überlegt, wie kann man denn ausrechnen, wie rund jetzt mein Kreis ist, den ich jetzt habe. Und es ist gar nicht so leicht, weil du kannst alle möglichen Sachen anwenden aus der Geometrie mit Dreiecken und Vierecken und irgend sowas, aber du kommst nicht ran. Also haben die Leute irgendwann, zuerst haben sie mit einem Dreieck angefangen und Dreiecke übereinander gelegt, dann haben sie genommen Vierecke, dann Achtecke und haben immer mehr Ecke genommen, um dem möglichst klar ranzukommen, wie groß ist denn dieser Kreis. Und daher der Name, die Quadratur des Kreises. Und wir wollen heute auch uns mit etwas beschäftigen, wie man denn etwas in der Bibel vermessen kann, was eigentlich unvermessbar ist. Und ich habe deshalb extra meinen Zollstock mitgebracht. Jetzt sind gerade die Kinder raus, deshalb muss ich mal selbst Hand anlegen. Es gibt Sachen, die sind einfach zu vermessen. Ich kann jetzt hier einfach die Gerade ausmessen, wie weit ihr von mir weg sitzt, wenn ich mich hier hinstelle. Das kann ich recht einfach ausmessen. Da haben wir einfach einen Zollstock für. Es gibt aber Sachen, die sind schwerer zu vermessen. Da braucht es mehr technische Erfindung. Zum Beispiel ein Thermometer. Gar nicht so selbstverständlich. Vielleicht habt ihr heute Morgen rausgeguckt, bevor ihr rausgegangen seid, um zu wissen, wie ihr euch anlegen sollt. Eigentlich eine total simple Sache, die wir immer benutzen. Und vielleicht wissen einige auch von euch, wie das funktioniert. Aber da wird es schon komplizierter. Viel komplizierter wird es, wenn die Leute dann versuchen, das Wetter vorherzusagen. Dann nimmt man ja den Wetterdruck, den Luftdruck zu Hilfe und das wird dann schon wieder komplizierter. Und so können Sachen immer schwieriger werden. Ich hatte jetzt neulich ein kleines Problem mit einer Sicherung im Haus. Die wollte nicht so recht, wie wir wohl wollten. Und es lag wahrscheinlich daran, dass das Ding ein bisschen älter ist. Und irgendjemand sagte mir, hey, das könnte vielleicht daran liegen, dass irgendwo die Spannung zu viel ist für das Ding. Wie misst man jetzt sowas aus? Also ich hätte jetzt nicht mal die Einheit gewusst, in der ich das genau messen soll. Ich weiß vielleicht ungefähr, wie das Gerät aussieht. Aber dann war ich auch schon ziemlich am Ende. Die Sachen werden komplizierter, wenn man komplizierte und immer mehr schwierige Sachen anfängt zu vermessen. Und die Bibel behauptet jetzt sogar, dass es recht komplizierte Sachen vermessbar sind, dass wir die Tiefe, die Breite und die Höhe von etwas vermessen können, was ich schier ungeheuerlich finde. Und ich möchte aber anfangen, euch mal die Bibelstelle vorzulesen und vorzutragen, worum es da geht. Und vorweg, das ist ein Gebet. Wahrscheinlich habt ihr schon viele Gebete in der Bibel gelesen. Das ist ein eher unbekanntes Gebet. Das ist jetzt nicht ein Gebet, was zum Beispiel Maria oder Mose oder David gesprochen hat. Das sind ja die Gebete, die man alle viel kennt, sondern das ist ein aufgeschriebenes Gebet eigentlich. Und zwar vom Paulus, das er aufgeschrieben hat für die Epheser. Und dieses Gebet, das ist etwas ganz Besonderes, weil bei diesem Gebet, das hat er ja jetzt nicht laut vor den Leuten gebetet, sondern das hat er denen praktisch schriftlich mitgeteilt. Und die Leute müssen sich das ja vorgestellt haben, als sie das gelesen haben, wie er das gebetet hat. Und vielleicht haben sie dieses Gebet dann auch genommen und einer, der das laut vorgelesen hat in der Gemeinde, hat es dann gleich laut gebetet. Und ich finde das eine ganz spannende Sache, weil das ist eine gute Art und Weise, ja überhaupt die Bibel zu lesen. Wenn wir die Sachen, die wir in der Bibel lesen, morgens in der Andacht oder einfach, wenn wir uns mal so das Buch nehmen und mal sagen, hey, was sagt denn die Bibel? Und dann nehme ich den Vers und dann komme ich dann irgendwann an den Punkt, dass ich diesen Vers bete, weil er die Wahrheit ist, weil Gottes Vollmacht dahinter steht und weil wir damit auch Gott fragen können, was willst du mir damit sagen? Und weil wir vielleicht uns das auch wünschen wollen und weil wir das auch Gott hinlegen wollen für uns. Und deshalb ist dieses Gebet so spannend. Es ist auch nicht in so einer ganz besonderen Situation, sondern es ist natürlich in einer sehr allgemeinen Situation. Weil der Paulus war ja jetzt nicht vor Ort, er konnte jetzt kein Fürbittegebet genau halten für eine konkrete Person in diesem Fall oder für eine konkrete Situation, weil er das gar nicht wusste. Er wusste ja, dieser Brief ist Monate, wenn nicht Jahre unterwegs, bis der dann ankommt bei den Leuten. Also ist das ein sehr allgemeines Gebet und es ist viel einfacher, auch heute noch zu beten. Und es macht wahnsinnig Spaß, sich da reinzulesen und mal zu gucken, wie das dann so ist. Das Gebet aus Epheser 3, 14 bis 21, das fängt jetzt mit einer Sache an. Das soll uns jetzt nicht abhalten, aber das fängt eigentlich mit der Gebetshaltung an. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erde seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe erkennen könnt, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir gucken uns diese Verse mal an. Das Erste, was auffällt an diesen Versen, das ist eigentlich Folgendes. Deshalb beuge ich meine Knie. In einer anderen Übersetzung heißt es noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbeten, vor den Vater niederzuknien. Mir ist eine Sache aufgefallen an dieser Geschichte. Die Bibel ist zu einer Zeit geschrieben worden, in dem die Leute nicht so alt geworden sind. Das Niederknien kommt sehr häufig vor und in dem sie auf keinen Fall Ski gefahren sind und Fußballer waren. Weil das sind alles Leute mit Kniebeschwerden und so oft, wie sich da niedergekniet wird, das ist unheimlich. Niederknien zum Beten, das ist das Erste, wo ich wirklich drüber gestolpert bin, weil ich bin ja Fußballer und habe auch ein schön kaputtes Knie und Niederknien ist eine Sache, die mir unheimlich schwer fällt. Also, weil das mit dem Aufstehen ist schon so blöd und dann die kniende Haltung. Mir ist das aufgefallen, nämlich jetzt gerade wieder ganz neu. Ich war auf einem Konzert hier auf dem Schlierenfest und da hat der Sänger von allen Leuten verlangt, dass sie niederknien, um dann an einem bestimmten Punkt aufzuspringen. Und er hat so ein ruhiges Lied gesungen und es war ganz ruhig und dann ging die Musik los und dann sollte man aufspringen. Und er hat aber das so, der hatte wohl so Freude dran, wie das wohl aussah, dass die Leute da so im Knien waren, dass er einfach, anstatt den Refrain zu singen, wo es dann abgeht, dass er dann einfach noch eine Strophe hinten dran gesungen hat. Und ich wusste gar nicht mehr wie und neben mir saßen auch ein paar Leute und die habe ich auch gemerkt und die konnten alle, wir haben es nicht mehr ausgehalten und wir waren schon fast am Umkippen und da habe ich gemerkt, du, das in der Bibel ist echt eine krasse Sache. Da ist so oft beim Beten vom Niederknien, der David macht das ja auch ganz oft in dem Psalm, das ist schon was Besonderes. Und da habe ich gedacht, wie macht man das denn mit dem Niederknien? Wisst ihr, mir ist sogar aufgefallen, dass das Niederknien eine Sache ist, die sich eigentlich immer durchgezogen hat, ganz oft. einer meiner Lieblingsmusiker, Johann Sebastian Bach, der hat sogar ein Lied geschrieben über einen ähnlichen Vers, wo es auch ums Niederknien geht, wo er eine Notenform gemacht hat, eine Notenabfolge, die, wenn man das seine Partitur angeguckt hat, wie so ein kniender Mensch aussah. Also der hat das Lied danach geschrieben, die Noten danach ausgesucht, dass es aussieht wie ein kniender Mensch. Wunderbar, dass das auch noch gut geklungen hat, aber er hat einfach einen knienden Menschen genommen. Was heißt das denn, dieses Niederknien? Also für mich ist das oft so eine Bibelstelle, die ich einfach mal typisch dann überlese, wo ich sage, na gut, ich mit meinen Kniebeschwerden, das Niederknien, das ist schon okay, lesen wir einfach weiter, das machen wir jetzt mal nicht. Aber ich finde, das hat auch eine große tiefe Bedeutung, dieses Niederknien. Warum schreibt der Paulus denn das? Ich meine, ist ja total blöd. Warum schreibt er das? Also wenn er das vor der Gemeinde gemacht hätte, niedergekniet wäre und gebetet hätte für sie und sie gesegnet hätte, wie das hier in dem Vers ist, ist das ja eine Sache. Aber jetzt schreibt er denen das in einem Brief. Jetzt schreibt er denen das in einem Brief, dass das eigentlich eine Sache ist, die jetzt kommt zum Niederknien. Es gibt ja auch das Gegenteil in der Bibel, da kommt ja auch das Wort anbeten vor, oder? Dass die Leute dann aufstehen und die Hände heben. Und das ist ja gerade so eine typische Sache bei David, der ist ja anscheinend ein sehr begeisterter Anbeter gewesen, der hat ja auch viel getanzt und das Ganze und so. Aber hier wählt der Paulus das Niederknien. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, wie die ganze Geschichte endet, dass es Gott zur Ehre geht. Und dass das ihm jetzt ein wirklich wichtiges Anliegen ist. Hey Leute, das, was ich hier bete und was ich jetzt will, ist nicht nur einfach, dass ich hier euch jetzt einfach ein paar nette Verse zum Abschied einfach sage und irgendwas Frommes, ein frommes Gebet spreche, sondern das ist für mich zum Niederknien. Da möchte ich jetzt ganz intensiv vor Gott voreinstehen. Ich glaube, das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass er das wirklich gemacht hat oder hätte, sondern es hat etwas damit zu tun, dass er sich in eine Haltung begibt, wo er jetzt sagt, Leute, das spreche ich jetzt voller Demut, weil ich kann das nicht machen. Der Paulus ist ja sonst eher der Typ, der ganz genau weiß, wie die Sachen funktionieren, ne? Wie der Hase läuft und wie man was machen soll. Und da kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn er seine Briefe predigen würde, dass der sich dann vor die Leute hinkniet. Sondern der hat bestimmt wie ein Lehrer richtig da gestanden und der klingt ja auch eher wie ein Schulmeister, der dann aufrecht da steht mit dem Zeigestock noch und dann vielleicht den Leuten sagt, so und so und so läuft das. Und hier kommt jetzt etwas, wo er sagt, dass alles, was ich euch gesagt habe und das, wo wir jetzt auch hinkommen werden, das ist vielleicht so und so und so, aber das kann ich nicht, das kannst du nicht, dafür brauchen wir Gott. Und deshalb möchte ich mitten in meinem Brief an euch einfach mal beten. Ich möchte mal innehalten, mitten in den ganzen Lehren, um zu Gott zu kommen. Ein paar kleine weitere Sachen, die mir aufgefallen sind. Unser Sein, wir verdanken ihm unser Sein, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Wisst ihr, das ist zum Niederknien. Das ist ein Riesenlobpreis, das ist ein Riesendank. Und ich finde, das gilt so gut wie auch heute immer noch. Das ist auch eine Sache, die ist auch unvermessbar, oder? Dass ich bin und dass ich sein kann und dass meine Familie ist und die Menschen um mich rum und dass wir sein können und dass wir seit Generationen sind und dass meine Großeltern waren und meine Urgroßeltern und dass letztendlich ich hier bin, das ist unvermessbar. Ich könnte hier auf meinem Zollstock einen Zeitstrahl eintragen und jede Person und jede Generation, aber ich sage euch mal, das würde ja nicht das widerspiegeln, was für eine Gnade dieses Dasein für uns war. Und das ist wirklich wahnsinnig toll. Und dafür zu beten und zu danken. Und das Nächste ist, Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ich meine, der Paulus hat ja viele verrückte Konzepte, oder? Aber hast du mal daran gedacht, dass Gottes Kraft ganz viel mit seiner Herrlichkeit zu tun hat? Ist ja auch so eine unvermessbare Sache. Ich hätte jetzt Kraft gemessen an Stärke, an deiner Stärke, an vielleicht dem Muskelumfang oder vielleicht an dem, wie viel du hochheben kannst, wie viele Kilo du stemmen kannst oder vielleicht wie viel Kilo du ziehen kannst. All diese Wettbewerbe hat ja die Menschheit schon immer ausgeführt, um zu gucken, wer ist dann der Stärkste und wie stark ist jemand. Gottes Stärke, die er uns schenken will, wird anscheinend vermessen durch seine Herrlichkeit. Sie kommt aus seiner Herrlichkeit. Das merken wir uns mal, weil das führt nachher in die letzten Verse, in diese wunderbare Ehre zu Gott. Und wir werden gestärkt durch seinen Geist. Das ist der Grund zum Niederknien, oder? Der Paulus kann die Menschen nicht stärken, die da jetzt vor ihm sind. All die guten Dinge, die er ihnen vorher in dem Epheser gesagt hatte und die er ihnen auch nachher sagen wird, die kann er nicht machen. Wir können sie aber von Gottes Geist geschenkt bekommen. Ich kann in meiner Predigt jetzt genauso wenig euch motivieren dazu, das zu tun, das anzunehmen und das zu erleben von dem, was jetzt kommt. Genauso wie der Paulus das konnte. Aber der Heilige Geist, der da ist und mitten unter uns ist, der kann das. Der ist da. Und deshalb geht es weiter. Das Gebet, das jetzt kommt. Dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Es gibt für mich kaum eine Bibelstelle, in der der Paulus das Evangelium so krass mal so zusammenfasst. So wunderschön. Also der Paulus ist ja sonst eher der Theoretiker. Der erzählt dir dann, woher der Glaube kommt und dann macht er eine ganze Kette, woher der Glaube kommt, oder? Das kennen wir alles. Oder er schreibt den halben Römerbrief, um zu erklären, wie das denn nun genau ist und wie das mit der Rettung und dem Kreuz funktioniert hat. Total faszinierend. Und hier auf einmal ist das überhaupt gar nicht mehr der Ich-erkläre-das-Lehrer Paulus, sondern hier betet er und hier kommt er von Gott. Und das Evangelium wird auf einmal so klar und so greifbar. Jesus Christus, an dem wir glauben, der in uns wohnt, weil wir ihn aufgenommen haben und durch seine Gnade die Vergebung der Sünden erlangt haben. Und weil er die Liebe ist und wir in dieser Liebe sein wollen und was uns zusammengeführt hat, das ist der Wahnsinn. Das ist die frohe Botschaft. Und das ist unvermessbar, oder? Ist das nicht unvermessbar, unabdingbar? Und er bittet hier um diese Liebe und jetzt passiert's, oder es wird. Also, da kommt nicht die Frage, ob das jetzt sein könnte oder sein sollte oder ganz viele Konditionssätze, so wie wir das sonst kennen, wenn das und das, dann passiert das und das, sondern das wird euch dazu befähigen. Also der Paulus hat das für die Epheser gebetet und wir haben ja dieses Gebet in der Bibel und dieses Gebet gilt auch für uns. Das wird. Das ist für mich wie so ein Riesenleuchtturm, oder? Der wird mir Licht machen. Für mich ist das Gebet sowas wie davon. Es wird mir Licht machen. Es ist nicht irgendwie so, dass dir gesagt wird, ja, wenn du in der Nacht bist und dann an der Insel vorbeikommst, dann ist da ein Leuchtturm und dann ist da ein Turm, kein Leuchtturm, sondern nur ein Turm und dann wirst du ungefähr wissen, dass du an der Insel bist, sondern der wird dir leuchten, das wird dir passieren. Dieses Licht, diese Liebe, die ist da. Die wird uns befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiliges Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Also, er gibt uns das Versprechen, dass die Quadratur des Kreises gelingen wird. In der Mathematik funktioniert es ja immer genau umgekehrt. Du rechnest das alles aus und dann machst du das an 10 verschiedenen Beispielen, dann baust du eine Formel draus und dann sagst du, so wie ich es bewiesen habe, dann funktioniert es. Der Paulus macht das hier ganz andersrum, fast schon frech. Er sagt, das wird so passieren, das wird dir gelingen, weil Gott das will. Und du wirst die Liebe vermessen können. Du wirst die Gnade Gottes, du wirst das ganze Evangelium, was da drin steckt, das wirst du vermessen können. Da wirst du ein Stückchen rankommen können. Wie kommt der Paulus da drauf, dass es in der Breite, Tiefe, Höhe, dass das möglich ist? Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Was ist das Messwerkzeug so ein bisschen? Was sind die Bedingungen, die es dazu braucht? Genauso wie in so einer mathematischen Formel. Was gehört dazu, um etwas in seiner Breite, Tiefe und Höhe zu verstehen? Nun einmal, du kannst es nicht alleine. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Du kannst es nicht alleine, du brauchst dazu Mitchristen. Ist auch noch irgendwie logisch, oder? Liebe alleine zu erforschen, ist ein bisschen schwierig. Das ist genauso ähnlich wie versuchen, einen Kreis mit 4 Ecken versuchen rauszufinden, seinem Umfang. Also du kommst dem vielleicht relativ nahe und du kannst dir relativ gute Gedanken machen, aber du wirst es nie genau wissen. Du hast immer Ecken und immer wenn du Ecken hast, dann ist, das ist jetzt der rundeste Kreis, den ich hinkriege, oder? Wirst du merken, da, wenn ich einen Kreis drumherum zeichne, da fehlt mir immer ein ganzes Stück. Da hat es noch einen Bogen und das kommt nicht so ganz hin. Ich brauche die anderen dafür. Und dann ist es ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Heiligen Geistes, der da bei uns ist. Und stell dir das vor, was sich die Menschen damals nicht vorstellen konnten, dass man überhaupt mal rausfindet, wie man das rauskriegen kann, wie so ein Kreis ist. Genauso schenkt uns Gott, dass du rausfinden kannst, wie der nun die Breite, Tiefe und Höhe der Liebe ist. Ihre Länge. Das darf uns Mut machen, dass wir das auch mal versuchen. Dass wir mal versuchen, das rauszufinden. Der Paulus hat dafür gebetet, für uns. Dass wir das mal versuchen, das zu machen. Und ich glaube, Gott fordert uns auf, dass wir das mal versuchen und dass wir genauso dieses Gebet sprechen und sagen, Gott, du willst mir das schenken. Du wirst mir schenken, dass ich das rausfinde mit der Liebe. Was für ein wunderbares Gebet. Warum ist das eigentlich so wichtig? Weil es hier um alles geht. Die Bibel nennt das Fülle des Lebens. Wir nennen das heute vielleicht Glück, Zufriedenheit, Ausgewogenheit, ist auch ein gutes, trendiges Wort heute. Die Fülle des Lebens, das heißt alles, was das Leben zu bieten hat in seinem Ganzen für mich. Und jetzt kommen wir wieder zum Niederknien. Wenn das wahr ist, dass wir rausfinden können, wie das größte Geheimnis auf dieser Welt ist, die Liebe. Wenn sich Gott uns selbst offenbart, der die Liebe ja ist, das heißt, wenn wir rausfinden können, die Tiefe, Höhe, Breite, da können wir rausfinden, was die Liebe ist und da können wir ganz, ganz viel über Gott lernen. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, Gott offenbart sich uns, er will kein Geheimnis bleiben. Dann führt uns das in den Lobpreis Gottes, in die Ehre Gottes. Was für ein Wahnsinnsding, was er da für uns getan hat. Es führt uns ins Niederknien. Dabei geht es ja nicht um die Haltung, sondern dass ihm die Ehre gebührt für das, was er getan hat. Dass das so wunderbar ist und dass das so greifbar ist, jetzt und hier. Und dass das nicht nur eine Theorie ist und bleibt, sondern dass wir die vielleicht gebetlich uns erbitten dürfen, erfassen dürfen. Dass wir da immer weiter neu forschen können. Immer ein Stückchen mehr rankommen können. Gemeinsam. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Das ist der Wahnsinn. Ist dieser Vers wahr? Ich glaube das ganz fest. Ich glaube das aber sowas wie von fest. Und ich glaube, dass es so viel Mut machen kann uns und dass das so ein riesiges Geschenk Gottes an uns ist. Dass es so etwas Starkes ist, dass es wirklich zum Niederknien ist und dass das Christus wirklich alle Ehre gebührt. Der Typ, der das rausgefunden hat, wie das mit dem Kreis zu vermessen ist und die anderen immer weiter und so, wie man das genauer machen kann. Und das hat was mit der Zahl Pi zu tun. Ich will euch jetzt wirklich nicht mit Mathe langweilen, aber die sind berühmt geworden. Die sind wirklich berühmt geworden, weil sie das rausgefunden haben. Und Gott ermöglicht uns rauszufinden, nicht wie die Quadratur des Kreises ist, das hat er den Leuten auch geschenkt, aber das wir erfahren können, wie die Liebe funktioniert, wie tief sie ist, wie breit sie ist, wer Gott ist. Der sollte den Nobelpreis der Liebe bekommen, dieser Jesus Christus. Das machen wir, weil ihm Ehre gebührt, weil das so toll ist, dass er das ermöglicht in uns, mit uns. Dieses Niederknien ist dann also so etwas wie ein Wow. Wow, das hat er rausgefunden. Also du bist wahrscheinlich nicht so Mathe begeistert wie ich, aber als ich das erste Mal rausgefunden habe, wie das dann nun genau mit dem Pi und dem Kreis und dieser Quadratur wirklich zusammenpasst und hängt, ich habe gedacht, krass. Zu meinen Jugendhelden gehörte unter anderem deshalb auch der Archimedes, weil der ganz viel so geometrischen Kram rausgefunden hat und ich habe das gerne gelesen und habe immer gedacht, wow. Und wisst ihr was, genau das Gleiche, das ist das mit Gott. Der hat mir gezeigt und der zeigt uns, hey, so funktioniert es mit der Liebe. So breit, so tief ist sie und so kannst du damit umgehen und so viel ist Gott. Und so viel macht das im Leben aus und so viel Fülle ist dir geschenkt. Und das ist wow. Und das meint dieses Niederknien und das meint dieses Gott die Ehre geben. Dieses echt baff sein, erstaunt sein und sagen, Mann, was für ein krasser Typ. Was für ein geniales Geschenk. Was für eine wunderbare Sache, dass das möglich ist. Genauso wie du wahrscheinlich dankbar bist der Person, die den Kreis und die runden Reifen erfunden hat, anstatt die viereckigen Reifen. Genauso grundsätzlich können wir Gott dankbar sein dafür, dass er uns die Liebe geschenkt hat und dass er uns zeigt, wie sie funktioniert und wie sie erforschbar ist. Und das schon seit Jahrtausenden, von Generation zu Generation, von Familie zu Familie. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das genau das Gebet, was es so wichtig ist, wenn wir das weiterbeten. Ich weiß, dass die anderen Gebete in der Bibel oft das Magnifikat von Maria oder so, dass das so hochgehalten wird. Aber Leute, hier sagt es direkt im Gebet selbst in der Bibel drin, das ist eine Sache, die muss weiter. Das muss die nächste Generation wissen, das muss mein Nachbar wissen, das muss meine Ehefrau wissen, das müssen alle um mich herum wissen, darüber müssen wir reden und dafür müssen wir beten, dass die das erfahren. Dass sie heute einen Meter dem Ding näher kommen, wie groß Gottes Liebe ist. Sei es in der Länge, sei es in der Tiefe oder sei es in der Höhe. Dass die einen Kilometer mehr davon erfahren, von dieser Dimension, was das bedeutet. Von dieser Gnade Gottes, von diesem Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist. Vielleicht lohnt es sich dafür, auf die Knie zu gehen. Vielleicht lohnt es sich, dafür in die Knie zu gehen und auch die zweite Strophe auszuhalten und Gott die Ehre zu geben. Und wow zu sagen für diese unerschöpfliche Kraft, die in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Und einfach zu staunen. Du weißt jetzt immer noch nicht, wie man den Kreis berechnet. Habe ich dir nicht verraten. Vielleicht weißt du es von so aus, aber ich habe es dir nicht verraten. Und du staunst vielleicht darüber, wie das geht. Und genauso staunen wir immer noch und können nicht begreifen darüber, wie das mit Gottes Liebe funktioniert und er uns das schenkt. Und es ist unbegreiflich. Es ist wunderbar. Und deshalb kommen wir zu ihm. Deshalb feiern wir diesen Gottesdienst. Deshalb haben wir diese wunderbaren Lobpreislieder, die wir vorher gesungen haben, gehört. Die wir gehört haben, gesungen. Und deshalb wollen wir jetzt auch ein weiteres Lied singen, wo wir Gott die Ehre geben für das, was er uns geschenkt und gegeben hat. Vielen Dank.